Ja, wir kommen von Pfingsten her. Pfingsten haben wir gehört, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Ermutiger, der Paraklet, der an unserer Seite. Das ist für uns Christen wichtig. Martin Luther, der gelebt hat in einer Zeit großer theologischer Herausforderungen, der hat also immer gesagt, wenn er gepredigt hat, bevor er auf die Kanzel gegangen ist, ich glaube an den Heiligen Geist. Weil er wusste, er braucht Ermutigung, weil es viele gab, die eben gegen ihn diskutiert haben, ihm das Leben schwer gemacht haben und auch er in großen Auseinandersetzungen gestanden hat. Jemand hat mal das so formuliert, wenn wir Christen, wenn unser Hauptnahrungsmittel Ermutigung wäre, dann wären viele von uns unterernährt oder verhungert. Was nicht am Heiligen Geist liegt, weil der bereit ist, uns zu ermutigen, aber das, was wir Menschen tun sollen, eben als Stellvertreter Gottes sozusagen, als Kinder Gottes, andere zu ermutigen in Gottes Namen, dass wir das manchmal eben nicht tun oder da zu kurz kommen. Ich habe euch ein Beispiel von einem Lehrer mitgebracht, der mit seinen Grundschülern das 1x9 übt. Er fängt also an, 1x9 ist 7, 2x9 ist 18, 3x9 ist 27, 4x9 ist 36, 5x9 ist 45, 6x9 ist 54, 7x9 ist 63, 8x9 ist 72, 9x9 ist 81, 10x9 ist 90. Dann dreht sich der Lehrer um und sieht, dass alle seine Schüler lachen und schmunzeln. Wieso? Logisch, er hat die erste Aufgabe falsch gemacht. Und dann sagt er seinen Kindern, ich will euch heute eine Lektion lernen, wie die Welt mit euch umgehen wird. Ihr habt mich ausgelacht und zwar deshalb, weil ich die erste Aufgabe falsch gerechnet habe. Aber schaut doch mal an, ich habe 9 Aufgaben richtig gemacht. Aber ihr habt euch auf das fixiert, was falsch war. Für einen Matheunterricht ist das schon gut, wenn die Lösungen am Ende stimmen. Aber er wollte ihnen eine Lektion eben beibringen fürs Leben und hat gesagt, in der Welt wird es euch genau so gehen. Es wird wenige Menschen geben, die euch für das loben, was ihr richtig gemacht habt. Aber es gibt Menschen, die immer auf der Suche sind nach den Fehlern und den Mängeln in eurem Leben. Und das werden sie euch sagen. Und er sagt, warum tun Menschen das? Weil ihr genauso seid wie ich. Und sind wir ehrlich, es fällt uns manchmal schwer, das Positive zu sehen und zu betonen. Es ist viel leichter, das, was nicht klappt, hervorzuheben. Darum habe ich anhand dieses Textes diese Predigt heute genannt, sich selbst und andere ermutigen. Das möchte ich mit 3 Gedanken deutlich machen. Den ersten habe ich mal überschrieben, bleibe ergänzungsbewusst. Also ich möchte kurz was zu dem Kontext des Textes sagen. Das Volk Israel ist also jetzt auf der Wüstenwanderung, auf dem Weg ins verheißene Land, noch nicht lange unterwegs. Dann kommen sie an eine Oase nach Rephidim und dann geschieht etwas, mit dem sie nicht rechnen konnten oder was ihnen vollkommen unbewusst war. Sie werden angegriffen mitten in der Wüste und zwar von einem Brudervolk. Die Amalekiter stammen ab von Esau, von Esaus Enkel. Der hieß Amalek und der hat den Stamm der Amalekiter gegründet. Und sie greifen sie an in der Wüste und zwar ganz hinterhältig. Das steht in dem Text nicht, man liest es aber woanders in 5. Mose 25. Da schreibt nämlich Mose, vergesst nicht, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr von Ägypten kamt. Als ihr von der beschwerlichen Wanderung müde wart, haben sie euch von hinten angegriffen und alle niedergemetzelt, die erschöpft zurückgeblieben waren. Sie kümmerten sich nicht um Gott und seine Gebote. Also die gerieten in den Hinterhalt und die Amalekiter kannten keine Verwandtschaft und haben eben Menschen gemeuchelt. Und dann kommt diese Geschichte, dass Mose eine Idee hat von Gott und man stellt das fest, was Christen immer geraten wird, es kommt zum Beten und Arbeiten, ora et labora. Mose steigt auf den Berg mit dem Stab, er betet und gleichzeitig wird Josua losgeschickt mit den Soldaten in den Kampf. Als nicht nur eins, sondern beides. Es wird nicht nur gekämpft und nicht nur gebetet, es geschieht beides, beten und arbeiten. Und solange Mose diesen Stab erhebt, siegt, also ist das Volk im Vorteil. Und wenn seine Kraft nachlässt und der Stab sinkt, dann sind plötzlich die Amalekiter stärker. Ich möchte das mal so übertragen. Wir kämpfen nicht gegen die Amalekiter, aber auch Christen haben einen gemeinsamen Feind. Wir stecken in einem geistlichen Kampf. Wir sind herausgefordert vom Widersacher Gottes. Luther hat das auch schon gesagt, wo Gott die Kirche baut, baut der Teufel die Kapelle daneben, weil Gott nicht will, dass dein und mein Leben gelingt. Also Gott schon, der Teufel möchte das nicht, dass dein und mein Leben gelingt. Der will uns Knüppel zwischen die Beine werfen. Und darum kann Paulus im Epheserbrief schreiben, in Epheser 6, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also die Kämpfe, in die du gerätst, da steckt jemand anders dahinter, der dich eben von Gott wegbringen will. Es gibt eine Macht, die uns oft nicht so bewusst ist. Und C.S. Lewis hat gesagt, der Teufel ist sehr raffiniert, denn er hat gesagt, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt, so hat er das gesagt. Und er hat gesagt, diese Irrtümer widersprechen sich, aber führen genau zum gleichen Ergebnis. Und er hat gesagt, der erste Irrtum ist, dass wir ihre Existenz überhaupt leugnen, dass viele sagen, Teufel, überirdische Mächte, die gegen uns sind, gibt es nicht. Und er hat gesagt, es gibt auch die Gegenrichtung, die den Teufel, die sich in unrechtmäßiger Weise mit ihm beschäftigt, ihn überhöht, ihm zu viel Macht gibt. Und er sagt, der Teufel freut sich über beide Irrtümer, dass man ihm zu viel Macht gibt und dass man ihn leugnet. Aber nochmal, wir kommen manchmal in Kämpfe, die uns herausfordern. Und eins muss uns Christen klar werden, so wie das Volk Israel nicht alleine gewinnen konnte, wir können nicht alleine gegen den Fürsten der Welt bestehen. Das sollen wir auch gar nicht. Wir brauchen, wie Mose und Josua, wie das Volk Israel, wir brauchen Unterstützung, einen Beistand. Wir brauchen zum einen die geistliche Waffenrüstung, was Gott uns anbietet, und wir brauchen manchmal die Ergänzung durch andere Christen. In dem Text wird deutlich, Mose, sein Arm lässt manchmal nach, also die Kraft lässt nach, er kann nicht die ganze Zeit den Stab halten. Mir geht es manchmal so, wenn ich so eine Predigt gehalten habe, bin ich oft hinterher ziemlich K.O. und fertig, weil das auch so ein Stück geistlicher Kampf ist. Manchmal auch die Vorbereitung zur Predigt. William Carey war einer der bekanntesten Indien-Missionare, der ist 1762 geboren, ging dann später nach Indien, war ein einfacher Schuhmacher. Die Leute haben ihn eigentlich entmutigt, haben gesagt, was willst du da, du hast doch keine richtige Ausbildung. Aber er wusste, Gott schickt mich nach Indien. Der ist nach Indien gegangen, hat indische Sprachen gelernt, die Bibel in diese indischen Sprachen übersetzt. Über 200 Jahre, 260 inzwischen, ist dieser Einfluss von ihm in Indien spürbar gewesen. Und das Interessante an William Carey ist, was viele nicht wissen, dass er eine Schwester hatte, die in England geblieben ist. Diese Schwester war über 50 Jahre gelähmt, lag im Bett, konnte nicht groß sich bewegen. Aber sie hat über die 50 Jahre regelmäßig für ihren Bruder gebetet. Sie hat mit ihm gerungen und hat ihm regelmäßig Briefe geschickt und ihn ermutigt. In diesem Kampf sind wir nicht alleine, sollten wir nicht alleine sein. Wir sollten uns an Jesus orientieren. Wisst ihr, als Jesus, das finde ich erstaunlich, als Jesus weiß, dass jetzt die Kreuzigung kurz bevorsteht, er im Garten Gethsemane ist, da hat Jesus den Mut, um Hilfe und Beistand zu bitten bei Menschen. In Matthäus 26, Vers 38 sagt er zu seinen drei auserwählten, also besonderen Jüngern, die er mitnehmen will, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und ich denke, da können wir was von Jesus lernen. Zum einen, wie Jesus, dass man ehrlich ist, demütig und wenn man in Not ist, sich Ergänzung sucht von Gott natürlich, aber auch von Mitchristen. Wisst ihr, ich habe das erlebt in verschiedenen Situationen, wenn ich in Not war, Mir fällt das auch schwer, ich bin eigentlich auch eher ein Einzelkämpfer, aber da, wo ich das gemacht habe, war es immer gut, dass andere mit mir gebetet haben. Es ist eine Überwindung, vor anderen Leuten zu sagen, dass man eine Not hat. Man öffnet sich ein Stück. Man ist manchmal vielleicht auch verletzt worden. Aber wenn wir es nicht tun, dann sind wir alleine. Also Gott und wir sind nicht ganz alleine, aber wir könnten mehr Ermutigung haben durch Menschen, die für uns beten. Ich möchte dir und mir Mut machen, und das muss ich mir wirklich zusprechen, also zusagen, weil ich das auch brauche, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Manchmal bin ich hochmütig und denke, das brauche ich nicht. Das kann ich schon alleine. Und ich kann wahrscheinlich ziemlich viel alleine. Aber manches kann ich eben nicht alleine. Es ist gar nicht gut, wenn ich es alleine tue. Und das Zweite wünsche ich dir eben auch, dass du überhaupt Menschen hast, zu denen du gehen kannst. Ich würde nicht zu jedem gehen, ohne euch jetzt nahe treten zu wollen. Ich würde zu Menschen gehen, zu denen ich ein gutes Verhältnis habe, aber die brauche ich. Da ist die Frage an dich, hast du Menschen, zu denen du gehen würdest, zu denen du gehen kannst? Ich wünsche sie dir, dass du das hast. Weißt du, Mose in der Geschichte, als gleich nachher Aaron und Hur kommen und ihm in den Arm stützen wollen, der sagt eben nicht, ich schaffe das schon, ich bin stark genug, haut mal ab, ihr braucht mir nicht den Arm stützen. Wie sieht das denn aus, wenn die anderen zugucken? Ich setze mich auf einen Stein und ihr haltet mir die Arme. Was sollen die denn von mir denken? All das sagt er nicht, sondern er lässt sich helfen. Damit komme ich zu dem zweiten Gedanken, praktiziere Ermutigung. Also, ich habe es gerade schon angekündigt, die Arme von Mose werden schwer. Und was tun Aaron und Hur, die zu ihm auf den Berg kommen? Die halten ihm jetzt keine Moralpredigt und sagen, Mose, du hättest ein bisschen mehr üben müssen, ein bisschen mehr Bodybuilding, er hätte den Stock auch länger halten können. Oder die schimpfen ihn nicht aus und sagen, was sie an ihm sowieso nicht gut fanden, sondern sie tun etwas ganz Praktisches. Sie unterstützen ihn, sie helfen ihm. Dann liest man in 2. Mose 17, Vers 12, da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. Sie haben ihn im Dienst unterstützt. Und das brauchen wir und sollen wir selber sein. Menschen, die andere in ihrem Dienst auch unterstützen können. Wir brauchen Ermutiger, Entmutiger, die in der Rechenaufgabe feststellen, was wir falsch machen, gibt es genug. Also alle Lehrer, die Mathe unterrichten, ihr müsst das machen, das ist klar. Aber im Alltag wünsche ich mir Menschen, die auch das Gute sehen, das ich kann und mich da bestätigen. Wen können und sollen wir ermutigen? In der Gemeinde, schaut euch um, es gibt verschiedene Menschen, die einfach Ermutigung brauchen. Einmal gibt es Menschen in der Gemeinde, die manchmal in Situationen sind, wo sie verzweifelt sind. Und die brauchen dann keine guten Ratschläge, sondern die brauchen Leute, die ihnen an die Seite treten und für sie da sind. Die sie unterstützen, ihnen die Arme hochhalten, sie auf einen Stein setzen. Ich habe von einem Mädchen gelesen, dessen Freund, also ein gleichaltriges Kind, gestorben ist. Und sie geht zu den Eltern des Kindes, also des Freundes. Und der Vater fragt, was willst du denn da? Und sagt, ja, ich will die Mama trösten. Und als sie zurückkommt, fragt sie, wie hast du das denn angestellt? Hat sie gesagt, ich habe mich auf den Schoß der Mutter gesetzt und habe mit ihr geweint. Das ist manchmal ausreichend. Leute wollen gar nicht immer gute Ratschläge. Manchmal einfach eine praktische Unterstützung, einen Arm, in den man sich lehnen kann, jemand, der mit uns weint und der uns nicht überrollt. Wer braucht noch Unterstützung? Mitarbeiter. Wir alle, wenn wir Christen sind, bezeichnet das Neue Testament als Mitarbeiter Christi. Wir dürfen mitarbeiten im Reich Gottes. Und wir brauchen Unterstützung wie jeder Mensch. Jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung. Und das ist nichts Ungeistliches. Wie bei Kindern, meine Tochter, die dann einfach sagt, ich soll sagen, das ist toll. Also die sich einfach wünscht, egal was sie tut, dass ich es gut finde. Ich finde nicht immer alles gut, das ist das Problem. Ne? Manchmal muss ich auch sie vorsichtig korrigieren. Aber das steckt in Menschen drin. Ein Junge, der so einem Papa sagt, ich werfe auf die Dartscheibe. Und immer, wenn ich geworfen habe, musst du sagen, wunderbar, egal ob er getroffen hat oder nicht. Das nützt uns als Kind vielleicht, als Erwachsener brauchen wir aber trotzdem Anerkennung, auch wenn wir nicht alles richtig machen, nicht für das, was wir falsch gemacht haben, sondern für das, was wir auch können und gut gemacht haben. Warum ist es wichtig, dass man auch Mitarbeiter in der Gemeinde ermutigt? Es geht nicht darum, dass wir das Ego der Menschen kitzeln wollen. Im Hebräerbrief steht im Gegensatz, es geht darum, uns zu Liebe und zu guten Taten anzureizen. Darum soll ich Menschen ermutigen, um sie zu ermutigen und zu guten Taten anzureizen, zur Liebe und zu guten Taten anzureizen. Es gibt diesen schwäbischen Spruch, nicht geschimpft ist genug gelobt. Also nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist leider oft nicht hilfreich. Aber das praktizieren wir uns oft. Wir haben nichts gesagt, also auch nichts Negatives, dann kann es nicht schlecht gewesen sein. Schön wäre, dass ich vielleicht auch mal jemand ermutige. Ich möchte Mut machen, zu überlegen, wie lange ist es her, dass du jemand in der Gemeinde ermutigt hast. Und das muss nicht der sein, der hier vorne steht. Irgendjemand in der Gemeinde, dem du etwas mitgeben willst, weil du findest, dass das, was er gemacht hat, gut oder wichtig ist für die Gemeinde, für dich, für Christus. Wer braucht noch Ermutigung? Junge Christen. Wisst ihr, Paulus, der ist regelmäßig wieder in die Gemeinden gegangen, die er gegründet hat. Zum einen, um zu gucken, ob der Laden läuft, ob sie noch theologisch auf der richtigen Spur sind, aber auch, um junge Christen zu ermutigen. In Apostelgeschichte 14 heißt es, dort ermutigten sie die jungen Christen im Glauben festzubleiben. Christen, die jung sind, die noch nicht so lange mit Jesus leben, die stehen manchmal vor Herausforderungen, die sie noch nicht so einschätzen können, die sie manchmal umwerfen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Hund und einem Baby. Will es erklären, Watchman Nee war ein chinesischer Christ, 1932, glaube ich, wurde er geboren, also ein Chinese. Watchman Nee hat über 30 Jahre als Pastor, Missionar gearbeitet und gewirkt in China. Später war er 20 Jahre wegen seines Glaubens im Gefängnis. Er hat einige Bücher geschrieben, viele Predigten gemacht und hat vielen Christen bis heute, viele Christen hat er ermutigt. Und er erzählt diese Geschichte, wo ein neu bekehrter Christ zu ihm kommt, also jemand, der ja gerade Jesus kennengelernt hat. Und dieser neu bekehrte Christ sagt ihm, ich glaube, ich schaffe es nicht, Jesus treu zu bleiben. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, wie lange ich bete, ich kriege es nicht hin. Ich glaube, ich habe meine Errettung verloren oder ich verliere meine Errettung. Und dann hat ihm Watchman Nee im Prinzip dieses Bild gezeigt. Also er hat gesagt, schau mal da hinten, da ist mein Hund. Mein Hund ist gut trainiert, der ist stubenrein, der hört aufs Wort, der macht keinerlei Unordnung und ich bin richtig stolz auf diesen Kerl. Also wirklich ein toller Hund. Und dann gehen wir in die Küche, da sitzt mein Babysohn, also mein kleines Baby, mein Junge, ist gerade mit Mama am Essen und da ist alles verschmiert. Deine Kleider sind verschmiert, das Essen liegt um den Teller rum, auch teilweise auf dem Boden. Egal wo er ist, er bringt alles durcheinander und macht alles unordentlich. Also ich habe gesagt, jetzt rate mal, wenn ich sterbe, wer das erben wird, was mir gehört. Es ist nicht mein Sohn, der ihr erbt, sondern es nicht mein Hund, der erbt. Entschuldigung, natürlich ist es der Sohn. Ihr habt gar nicht, ihr wart schon überrascht, ne? Ja, manche vererben ja alles ihren Tieren, aber er meint es wirklich so, es ist nicht mein Hund, der erbt, sondern mein Sohn wird mich beerben. Und er hat gesagt, und du bist ein Kind Christi, du bist ein Miterbe Christi und du wirst eines Tages erben. Und Gott wird dich auch weiter verändern und prägen, hab keine Angst. Er hat ihm Mut gemacht. Ich möchte das nochmal sagen, was ich am Anfang gesagt habe, wir brauchen in der Gemeinde mehr Ermutiger, weniger Entmutiger. Und damit meine ich mich auch selbst. Und ich habe jetzt auch niemand vor Augen. Aber generell als Aufforderung, glaube ich, täte uns das gut. Wenn du dich fragst, wie kann ich ermutigen? Ich habe es eigentlich schon verraten. Du kannst andere ermutigen durch Worte, in denen du ihnen etwas Gutes sagst. Habe ich den Bibelvers schon gezeigt? Sprüche 16? Entschuldigung, dann gehe ich nochmal zurück. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack, gesund für den Körper. Also du kannst jemand ein freundliches Wort sagen, ein gut gemeintes, nicht etwas Falsches, sondern etwas Echtes, und das tut Menschen gut. Du kannst ihnen etwas Gutes tun oder du kannst sie ermutigen, indem du für sie betest. All das ist gut und hilfreich. Der dritte Gedanke, der in dem Text eigentlich der Hauptgedanke ist, vertraue dem Ermutiger, denn letztlich waren es nicht Mose, Aaron, Hur oder Josua, der den Krieg gewonnen hat, sondern Gott hat die Schlacht gewonnen. Das wird nämlich deutlich, als diese Schlacht gegen die Amalekiter sozusagen zu Ende ist, Israel hat gesiegt, dann baut Mose ein Altar. Und da schreibt er zu, oder da heißt es dann dazu, Mose errichtete ein Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Feldzeichen. Im Hebräischen ist das ein Name Gottes, Yahweh, Gott, der Herr, Nissi ist mein Banner, der Herr ist mein Banner, Yahweh Nissi, so heißt einer der Namen Gottes. Das ist ein Bekenntnis, Gott ist mein Banner, Gott ist mein Feldzeichen. In einem Krieg war es so, solange das Banner, das Feldzeichen wehte, war die Schlacht nicht verloren. Die Soldaten wussten, wem sie dienten und in wessen Namen sie kämpften, dessen Bild, Wappen auf dem Banner stand. Und als Christ dürfen wir wissen, wir kämpfen für Gott, eigentlich noch besser, Gott kämpft für uns. Er ist der, in dessen Namen wir losziehen dürfen. Die Israeliten wussten, wir kommen nicht im eigenen Namen, sondern im Namen unseres Gottes. Bei diesem Banner, bei Christus, da liegt der Sieg. Da sollen wir hinschauen. Gott ist der Unbezwingbare in unserem Leben, nicht du oder ich. Unser Feldzeichen ist sozusagen ein Zeichen der Befreiung, der Rettung und der Hoffnung, weil ich weiß, Christus kämpft für mich. Bei ihm finde ich Sicherheit, Hoffnung und Frieden. Jetzt kann es manchmal sein, dass unsere Herzen angesichts der Probleme, die du hast, Ärger, Nöte, familiäre Schwierigkeiten, dass dein Herz manchmal in die Hose rutscht, du dich verstecken willst. Und da gibt es ein schönes Bibelwort aus Jesaja 35, Vers 4. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Das Mut zu machen, wieder aus der Versenkung aufzutauchen, da ist euer Gott, das Feldzeichen, Yahweh Nissi, Gott ist unser Feldzeichen, er ist der Sieger. Eine Theologin, Dora Rappert, die hat das mal, diese Geschichte so formuliert, das fand ich sehr schön. Von dem Kampfplatz dieser Erde blicke ich auf zu den Bergen Gottes und sehe einen, der größer ist als Moses. Einen, dessen Arme nie ermüden, einen, der die Feinde schon überwunden hat. Er ist zur Rechten Gottes und bittet für die Seinen, auch für mich. Und ich möchte Mut machen, ich habe am Anfang davon gesprochen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir müssen den geistlichen Kampf nicht fürchten. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Christus stark ist. Und weil Christus stärker ist als der Widersacher. Jesus hat selber gesagt in 1. Johannes 3, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es gibt dieses alte Lied, Lob und Dank, und er heißt, Satan flieht, wenn seine Kinder sich zum Kreuze nähern, so ähnlich. Also Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, und weiter weiß ich nicht genau, was. Aber ihr kennt das Lied. Wenn wir zum Kreuz kommen, muss der Teufel fliehen, weil Jesus der Starke ist. Ich möchte das mitgeben als letztes. Gott, der Sieger, ist da in dieser Geschichte, auch in deinem Leben. Und wir müssen nicht in der Versenkung bleiben, sondern dürfen zu ihm kommen. Ich komme zum Abschluss. Ich möchte dir Mut machen. Das war der erste Gedanke, Ergänzung zu suchen und Hilfe anzunehmen. Und glaub mir, das ist für manche Menschen ein furchtbar schwerer Schritt, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich gehe vielleicht zu einem Seelsorger, ich gehe dann zu einem Mitchristen, zu einer Mitchristin und erzähle ihnen von meinen Nöten. Aber nochmal, ich möchte Mut machen, es ist wichtig, gut und hoffentlich auch hilfreich für dich, das zu tun. Als nächstes habe ich davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass du selber ein Ermutiger sein kannst. Und es wäre schön, wenn du vielleicht verzweifelte Mitarbeiter der Gemeinde oder junge Christen ermutigen würdest, indem du ihnen mit Wort, Tat oder Gebet zur Seite stehst. Und als letztes habe ich davon gesprochen, dass wir vor allem die Ermutigung von Gott selber erwarten dürfen. Niemand ist so interessiert, dass du am Ziel ankommst wie Gott. Er ist der, der für dich, der in dir angefangen hat, das gute Werk, der will es auch vollenden. Und er ist interessierter, dass du ankommst, als du selbst manchmal. Und du kannst davon ausgehen, dass er in der Lage ist, mit dir umzugehen, mit dir fertig zu werden, in Anführungszeichen. Und du musst nicht Angst haben in diesem Bild von dem Hund oder dem Kind, dass du verloren gehst, wenn du dich an Christus wendest, weil du Miterbe Christi sein darfst. Wenn man das so hinbekommt, so Ermutigung lebt, erlebt und von Gott bekommt, dann kann es so enden wie in dieser Geschichte. Dann heißt es am Ende, so konnte Josua das Heer der Amalekiter besiegen. So konnte Josua das Heer der Amalekiter besiegen. Nicht nur, weil sie gute Soldaten waren, nicht nur, weil Mose den Stab gehalten hat, sondern vor allem, weil Gott ihnen beigestanden hat. Und dazu wünsche ich dir und mir Gottes Segen und Kraft. Ich bete. Herr, ich danke dir für Mose und Josua, Hur und Aaron, von denen hier die Rede ist, die sich gegenseitig ermutigt haben. Sie haben gebetet und gekämpft. Das ist für uns Christen auch wichtig, dass wir nicht nur an einem stehen bleiben, sondern beides tun, beten und kämpfen. Und ich danke dir, dass wir manchmal Ermutigung erhalten durch andere, wenn wir den Mut haben, auf sie zuzugehen. Gib uns die Kraft, ja, demütig zu sein, über unseren Schatten zu springen und auch um Hilfe zu fragen, auch wenn es uns schwerfällt. Und gib, dass wir dann auch Hilfe bekommen, also gute Ermutigung. Und ich danke dir, dass wir selber Ermutiger sein dürfen durch Wort, Tat oder Gebet. Zeig du uns einen Menschen, vielleicht hier in der Gemeinde oder zu Hause, in der Verwandtschaft, den ich ermutigen darf, ein Freund, irgendjemand, den du mir aufs Herz legst, ja, dem ich wirklich Mut zusprechen darf, von dir her, oder etwas Gutes tun kann, was ihm hilft. Herr, und ich danke dir, dass du unser Feldzeichen bist, dass du letztlich der Sieger bist und dass wir aufschauen dürfen zu dir, weil deine Arme nicht erlahmen wie die von Mose, weil du der Sieger bist und größer bist als alles. Und weil du die Werke des Teufels zerstört hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns einlädst, immer wieder zu dir zu kommen und dass du uns unter deine Fittiche nimmst, ja, wie eine Henne ihre Küken. Danke, Herr, für diese Zusage. Gib du uns, ja, diese Bereitschaft und segne du uns, dass wir dann in diesem Kampf, den wir erleben, ja, durch deine Hilfe bestehen können und dürfen. Amen. Ja, wir singen, oder wir lassen singen, wir können mitsummen. Ich sage immer, wir singen, das ist so drin. Wie wir miteinander reden, das wollen wir summen.